der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Seien Sie mir herzlich willkommen am heutigen Mittwochabend. Herzlich willkommen zum Radio BH1 Stadtgespräch. Es gibt wieder allerhand Interessantes, was sich angesammelt hat und worüber wir miteinander und mit Ihnen sprechen wollen. Wir sind in diesem Fall
Steve Schulz.
Mein Name ist Uwe Schneider und ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen und uns viel Spaß.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend zum Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider und der Erkenntnis, dass wir im April sind. Meteorologisch macht der April, was er will, aber auch die Bundesregierung macht, was sie so will. Und ob es immer nachvollziehbar ist, nun, das liegt im Auge des Betrachters. Wir haben seit dem 1. April den Wegfall der besonderen Mehrwertsteuerregelung für die Gastronomie. Jetzt sagen Sie, aber es geht mich das an. Das geht Sie eine Menge an. Wenn Sie zum Beispiel öfter mal essen gehen oder sich was liefern lassen, haben Sie jetzt nämlich neue Preise, im Regelfall höhere. Denn in der Corona-Zeit wurde die Mehrwertsteuer gesenkt für die Gastronomie, damit man dann den Leuten in der Gastronomie ein bisschen unter die Arme greifen konnte. Und jetzt ist das wieder zurückgenommen worden. Das heißt also, statt der verkürzten Mehrwertsteuer von 7% geht jetzt alles wieder auf 19% hoch. Aber nicht alles. Es soll ja nicht so einfach sein. Also wenn Sie zum Beispiel ein Essen kaufen oder Sie holen sich was zu essen im Restaurant, kostet es 19%. Wenn Sie es aber mitnehmen, Steve, weißt du, was es dann kostet?
Ja, was es dann kostet, weiß ich nicht. Aber die Mehrwertsteuer, der Mehrwertsteuersatz, den kenne ich, der ist bei 7%.
Dr. Schlau, will er wieder fein sein.
Aha.
Das ist in Ordnung. Ja, gut. Also Mehrwertsteuer ist dann eine andere. Deswegen fragt man zum Beispiel bei einem Fastfood-Anbieter, hier essen oder zu Hause oder gleich wegwerfen. Und dann unterscheidet sich dann tatsächlich die Mehrwertsteuer. Mhm. Aber jetzt wird es ganz kurios. Wirklich kurios. Wenn Sie sich zum Beispiel einen Apfel kaufen, oder eine Orange, was ist dann für Mehrwertsteuersatz?
7.
Richtig. Wenn du aber einen Apfelsaft kaufst oder einen Orangensaft, also sprich dasselbe, nur der Aggregatzustand ist ein anderer.
Ja.
Dann?
Dann, wenn du mich schon so fragst, sind es wahrscheinlich 19.
Nee, 7%.
Ach verdammt.
Nee, sind 19. Kleiner Scherz. Es sind 19%. Also man zahlt sozusagen für dasselbe Produkt, nur in einem anderen Zustand, eine andere Mehrwertsteuer. Aber jetzt wird's richtig krank. Wenn du dir einen Kaffee mit Milch bestellst, sind das 19%. Wenn du aber einen mit aufgeschäumter Milch nimmst, also als Latte Macchiato oder Cappuccino, sind es 7%. Wenn aber diese aufgeschäumte Milch keine natürliche Milch ist, sondern aus Hafer oder Mandel besteht, dann sind es ja 19%.
Wer hat sich denn den Quatsch ausgedacht?
Das ist jetzt ein Satz, der könnte eigentlich schon, der Frau Faeser würde sagen, das ist jetzt schon wieder, sich auflehnen gegen die großen Mächtigen.
Oh, das war jetzt verfassungsfeindlich, widrig noch nicht.
Ja, das ist feindlich. Staatsverhöhnen wäre das. Das ist im Grunde schon mit einem Bein im Gulag.
Verdammt.
Also erst mal ernsthaft.
Können wir das rausschneiden?
Aber jetzt mal ernsthaft. Wer denkt sich denn so einen Quatsch aus mit dieser unterschiedlichen Mehrwertsteuer?
Aber ich glaube, genau gegen solchen Quatsch und gegen so eine unlogische, intransparente Regelung wehrt sich der DEHOGA ja ganz stark.
Erklär uns bitte, wer
der DEHOGA ist. Der DEHOGA ist der Interessensverband der Gaststätten und Hotellerie.
Und wofür steht dann DEHOGA?
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband.
Warum sagst du es dann nicht gleich?
Verdammt, ich hab gedacht, man müsste, aber ich lerne noch dazu.
Sehr schön. Also die Mehrwertsteuer ist eine sehr, sehr merkwürdige. Ja. Wir haben noch gleich zu Beginn der Sendung eine traurige Nachricht. Jetzt wirst du sagen, um was geht's denn?
Aha, um was geht's denn?
Ja, schön, dass du so unabgesprochen sagst. Es wird ein iPhone künftig nicht mehr geben. Das iPhone schon, aber man weiß ja, iPhone haben wir einen besonderen Produktzyklus. Alle 12 Monate kommt ein neues Gerät auf den Markt.
Ja.
Und irgendwann hört dann auch der Support für die Alten, also die Unterstützung, die technische Unterstützung, die Software-Updates oder auch die Möglichkeit, die Dinger zu reparieren auf. Und das iPhone 6 und 6 Plus wird ab diesem Monat nicht mehr unterstützt.
Das ist das Modell, was du hast, ne? Oder?
Ich habe schon das iPhone 21, glaube ich.
Ach so, Mensch, du hast ja die Kontakte zu Apple, ich weiß.
Genau, wo sind jetzt? Ich glaube, aktuell ist jetzt 15, ne?
Ich glaube ja.
Aktuell ist 15 und wenn Sie sozusagen ein iPhone 6 haben, dann ist das nur ein paar Jahre alt eigentlich. Und in der normalen Welt würde man sagen, ja klar, das funktioniert doch wunderbar. Aber nahe mit Apple ist das halt alles ein bisschen kurzlebiger. Mhm. Und wenn Sie dann feststellen, Sie können da keine Updates mehr machen und Sie kriegen auch keine Reparaturmöglichkeiten mehr, dann liegt es jetzt wirklich mal an Ihnen zu sagen, wäre doch auch mal ein neues Telefon schön.
Ist ein guter Marketing-Trick, oder?
Im Grunde ist es auch gemein, weil ein Handy, solange es funktioniert und Strom hat, soll es doch funktionieren. Denken wir mal an die alten Knochen zurück, an die Nokias, die haben ewig gehalten.
Na, stell dir doch mal vor, du hast einen Mercedes, der ist 20 Jahre alt und du fährst dazu in die Werkstatt oder zu Mercedes und sagst, du möchtest gern, dass der Wagen repariert wird und die sagen, nee, ist hier ausgelaufen.
Gut, das haben wir ja jetzt bei den E-Autos so.
Gibt's sie noch?
Wie, E-Autos?
Ja.
Noch gibt's die.
Okay.
Und es gibt, es wird eine neue Äußerung vom Audi-Chef, der gesagt hat, in wenigen Jahren fahren wir alle elektrisch.
Mit der Bahn.
Vermutlich meint er Straßenbahn, aber er meint vielleicht auch die Autos, weil Audi stellen ja, soweit ich weiß, keine Straßenbahn her.
Noch nicht.
Noch sind's ja Autos. Aber ich habe mich mal mit einem Stromexperten in Berlin unterhalten und der sagt, die Infrastruktur gibt es gar nicht her. Selbst wenn wir jetzt alle morgen E-Autos geschenkt bekämen und dass alle jetzt ein E-Auto haben, wir haben überhaupt nicht die Infrastruktur, die Dinger zu beladen und nicht mal den Strom überhaupt zu produzieren in Berlin oder hier rankommen zu lassen.
Ja.
Das ist alles noch sehr, 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 sehr weite Zukunftsmusik. Und wie gesagt, damit wir das Thema jetzt auch nochmal abschließen und dann überlegt man mal, jetzt gibt es ja diesen neuen Ökokraftstoff HVO 100, gerade für die Verbrenner, hunderte Millionen, die es ja im Augenblick auf diesem Planeten gibt, die kann man ja einfach stilllegen. Sondern die sind ja dann schon mal produziert und effektiver geht es ja nicht. Und wenn die jetzt noch emissionsfrei fahren könnten, wäre es ja natürlich perfekt. Und dafür gibt es ja diese neuen alternativen Kraftstoffe.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1-Team.
Meine Hitsgarantie BH1.
Willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Und wir kommen zu einem Thema, das uns in dieser Woche hat ja die Zeitung in die Ecke werfen lassen, als wir es gelesen haben. Wir haben dann online nochmal nachrecherchiert und haben gesagt, kann denn das wirklich sein? Es gibt Lisa Paus, die kennen Sie bestimmt. Das ist eine durchaus ambitionierte Politikerin. Sie ist bei uns im Familienministerium die Vorstehende. Man muss sagen, sie ist unsere Familienministerin. Sie kommt von der Fraktion der Grünen. Und normalerweise kümmert sich eine Familienministerin um die Dinge, was eine Familienministerin so machen muss. Geht es den Familien gut? Werden die Kinder gut ausgebildet? Sind die Kinder gut in den Kindergärten aufgehoben? Und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich auch sein, und jetzt werden Sie sich daran erinnern, Frau Paus war diejenige, die schon mal gefordert hat, dass die Lehrkräfte mal darauf achten sollten, wie Kinder sich so äußern, wie Eltern sich so äußern, inwiefern da politische Tendenzen zu erkennen sind, die nicht unbedingt demokratieförderlich sind. Ich sage es mal sehr, sehr vorsichtig. Gemeint waren natürlich sogenannte rechte Strömungen. Da kam Frau Paus vor einigen Monaten mal so ein bisschen in den Verruf. Das wurde in den breiten Medien wenig diskutiert. Es gab aber durchaus schon im Ausland darüber große Kritik. Wie kann denn eine Familienministerin tatsächlich auf die politischen Einflüsse der Eltern ihrer Schutzbefohlenen Einfluss nehmen wollen? Und ist das wirklich sinnvoll und zweckmäßig? Aber das war Frau Paus vor einigen Monaten. Jetzt aktuell kommt etwas auf den Markt. Und das ist das, was uns so ein bisschen verwundert hat. Eine Mitarbeiterin aus ihrem Ministerium hat geplaudert. Sozusagen ein Whistleblower, eine Whistleblowerin, und zwar über die Zustände in diesem Amt. Jetzt geht es nicht darum, dass die Leute vielleicht schlecht behandelt werden, sondern eher darum, was da passiert und womit Gelder eigentlich, naja, verschleudert werden, kann man das so sagen?
Ja, man kann das so sagen. Es geht dabei um die Bearbeitung von Fördermitteln beziehungsweise wie diese Fördermittelanträge bearbeitet und kontrolliert werden. Und da ist diese ehemalige Mitarbeiterin jetzt an die Presse gegangen und der Fokus hat darüber berichtet. Und wenn man dem Glauben schenken möchte, was die ehemalige Mitarbeiterin da geschildert hat, dann ist in dem Ministerium mehr als was nicht in Ordnung.
Die Frau war Mitglied einer sogenannten Regiestelle. Die Regiestelle umfasst mit ihr insgesamt 60 Personen. Ganz kurze Anmerkung, die Ampelkoalition, die immer gesagt hat, wir wollen Bürokratieabbau, hat in ihrer Zeit bis zu 11.500 Beamtenstellen neu geschaffen. Diese 60 gehören dazu. Und die sind eigentlich nur dafür zuständig gewesen, um an Vereine, Stiftungen, Organisationen und Initiativen Geld zu verteilen. Insbesondere aus einem Jetzt-kommt's-Programm. Und wir leben immer noch unter dem Gedanken, das ist das Familienministerium. Demokratie leben, zentrale Anker für Demokratieförderung und Prävention gegen Extremismus. Sie können wahrscheinlich jetzt schon etwas ahnen.
Es geht hier um Fördermittel für Projekte gegen Extremismus jeglicher Art,
das ist
ob
gut
das
so.
Linksextremismus, Rechtsextremismus oder der Islamismus ist, es gibt da Fördermittel. Diese Fördermittel sind in den letzten Jahren um ein Vielfaches angestiegen, von etwas über 40 Millionen auf deutlich über 180 Millionen. Und diese Fördermittel können jetzt Privatpersonen, Vereine, Institutionen, wie auch immer, dann beantragen für ihre demokratiefördernden Projekte oder aber ihre Projekte gegen irgendeine Art von Extremismus.
Das ist ja per se eine tolle Sache.
Völlig in Ordnung.
Aber was hat das im Familienministerium zu suchen? A, soll es da nicht Projekte geben, wie kann ich Kinder besser erziehen, wie kann ich sie besser auf fremde Sprachen vorbereiten, wie kann ich sie sozusagen sozialverträglicher machen, wie kann ich sie ja, besser bilden eigentlich, wie kann ich Kinder aussehen? Das wäre die eigentliche Aufgabe. Demokratieförderung ist wichtig, aber ist das wirklich für Kinder das Allerwichtigste? Ich weiß es nicht.
Ja, diese Diskussion würde ich jetzt auch nicht aufmachen. Ich würde, also das Thema, glaube ich, würde ich persönlich eher im Innenministerium oder woanders verankern, aber jetzt nicht unbedingt im Familienministerium. Allerdings sind die Zustände, die da beschrieben wurden, glaube ich, das Eigentliche, was uns Angst machen sollte oder worüber man nachdenken müsste, beziehungsweise was Frau Paus zu erklären hat.
Also wenn wir Extremismus nehmen, da gibt es ja diesen landläufig linken Extremismus, es gibt den rechtsradikalen Extremismus und es gibt den islamistischen Extremismus. Mhm. So, müsste man ja eigentlich, wenn man so die Zeitung schaut, mal sagen, naja, wir haben extrem viel linke Aktivitäten gerade gehabt, Rechte wird viel von erzählt, man sieht nur nicht so viel davon. Und wir haben sehr viele Anschläge, natürlich politisch motiviert, beziehungsweise religiös motiviert, das haben wir. Das müsste ja eigentlich verhältnismäßig paritätisch ausgewählt sein und auch verteilt worden sein. Aber so scheint es ja nicht zu sein, denke ich.
Nein, die Verteilung ist in keinster Weise irgendwie ausgeglichen. Also wir haben für Projekte gegen Linksextremismus wurden 2021 1,3 Millionen Euro ausgegeben, eine staatliche Summe.
Ja.
Aber im Vergleich zu den anderen beiden Richtungen, die dort bekämpft wurden, sprich der Islamismus oder der Rechtsextremismus, verschwindend gering, weil 17,6 Millionen wurden für Projekte gegen den Islamismus ausgegeben und 22,6 Millionen für Projekte gegen Rechtsextremismus. Wie gesagt, wir sprechen vom Jahr 2021 und die Spirale dreht sich ja weiter in Richtung gegen Rechtsextremismus. Also können wir davon ausgehen, dass die Fördermittel für Projekte gegen Rechtsextremismus im Verhältnis weiter gestiegen sind.
Jetzt hat das Ganze ja ein besonderes Geschmäckle. Natürlich ist jeder gegen Extremismus, also jeder, den ich kenne, zumindest gegen Rechtsextremismus, gegen Linksextremismus, gegen religiösen Extremismus. Aber es hat natürlich das Geschmäckle, wenn eine extrem hohe Summe gegen den politischen Gegner eigentlich ausgespielt wird, denn heute rechts und rechtsradikal wird ja oftmals in eine Ecke gesetzt, also ja, rechtskonservativ. Und dann haben wir das Problem, es geht ja ganz oft an offensichtliche linksgrüne Lobbygruppen, wo das Geld hin verteilt wird. Und wenn du mir das vorhin so ein bisschen erzählt hast, was auch kaum geprüft wird.
Das ist der eigentliche Vorwurf und der eigentliche Skandal, wie ich finde. Gesetzt den Fall, wir haben so viele rechtsextreme Kräfte im Land, die dann alle bekämpft werden müssten. Dann könnte man sagen, aufgrund dieser Entwicklung haben wir eben die und die Menge an Projekten gefördert. Das ist ja alles schön und gut. Aber was nicht schön und gut ist, ist die Art und Weise, wie diese Anträge zustande kommen und wie dann die Berichte, die erfolgen müssen, kontrolliert wurden, nämlich gar nicht. Der Vorwurf der ehemaligen Mitarbeiterin, die wie gesagt an einer Schlüsselposition stand und das entsprechend beobachtet hat, ist der, dass die Anträge mehr durchgewunken wurden, dass die 10%, was schon sehr gering ist, aber diese 10% Eigenanteil am Gesamtkapitalbedarf wurden oft gar nicht eingefordert. Dann wurden die Berichte, die geliefert wurden für den Mittelnachweis, die waren entweder lückenhaft oder kamen gar nicht. Bei Stichproben ergab sich, dass viele Projekte gar nicht umgesetzt wurden. Also diese ganze Art und Weise der Fördermittelbeantragung, der Kontrolle, Durchführung etc. war mehr als fragwürdig. Und das wiederum ist der eigentliche Vorwurf, dass es hier nur darum ginge, Mittel gegen rechts unter die Leute zu bringen, in die Institutionen zu pumpen, in Projekte zu fließen zu lassen.
Meist in grüne NGOs offensichtlich, also Non-Governmental Organizations, wie NGO übersetzt wird.
Auch. Und das ist eben genau dieser Vorwurf, dass man sagt, hier sind keine Projekte gefördert worden, sondern hier ist eine Ideologie gefördert worden. Hm.
Das ist ein harter Tobak. Jetzt muss man natürlich prüfen, die Mitarbeiterin, die gegenüber dem Fokus sich geäußert hat, inwiefern das wirklich stichhaltig ist, ob das wirklich so stimmt. Auch der Bundesrechnungshof wird darauf schauen, wie es dann tatsächlich die Mittelverteilung erfolgt. Und ist das tatsächlich so, naja, so im Ungleichverhältnis verteilt worden, denn die Gefahren im Extremismus lauern überall. Da gibt es jetzt keine Präferenz nach links, rechts, oben, unten oder religiös. Man muss sich generell gegen alle extremistischen Strömungen wehren. Da sind wir uns alle einig. Aber das muss dann auch entsprechend passieren. Und vor allen Dingen aus dem Familienministerium, das verstehe ich bis heute nicht. Aber vielleicht reicht da auch mein Verstand nicht. Falls Ihrer reicht, dann können Sie es uns gerne erklären unter info@bh1.de auf Radio BH1.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine
hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Themen, über die Sie gerne weiter diskutieren können nach der Sendung mit Ihren Lieben, mit Ihren Verwandten, mit Menschen, die Ihnen etwas bedeuten. Mit mir im Studio ist Steve Schulz und ich spiele dir jetzt etwas vor. Ich spiele Ihnen etwas vor und sagen Sie mir, sag du mir, was das ist. Musik.
Und? Das was? Bist du doch im am Klavier in deiner Bar.
Nein. Was Sie da jetzt hören, ist eine Familie in den Tiroler Alpen, die vor einem wunderbaren Bergpanorama steht. Unter ihnen ein malerischer See. Vater, Mutter und zwei Kinder. Und alle rülpsen um die Wette, bis die Steine zu rollen beginnen. Bis die Steine zu rollen beginnen, quasi wie eine kleine Lawine entsteht. Und sie rülpsen in die Welt hinaus.
Okay.
Gefilmt eigentlich von der Tirol-Werbung, war ein Video, um sozusagen die Schönheit der Landschaft darzustellen. Aber es war nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Das war eher so ein Spaßvideo von der Tirol-Werbung, wo sie sagt, das machen wir mal so für uns. Aber es ist wohl irgendwie viral gegangen. Irgendjemand hat das Ding wahrscheinlich verschickt. Da haben sie auch sehr lustig. Schon ging es auf Social Media. Und jetzt ist dieser Videoclip mit der rülpsten Familie wirklich über 1 Million Mal angeklickt worden. Und die Tirol-Werbung sagt, wir haben damit nichts zu tun. Aber es ist, so ist das immer. Wenn man mal Sachen ganz vertraulich weiterschickt, dann werden sie weitergeleakt, wie man so schön neuerdings sagt. Und dann rülpsen sich alle durch Tirol.
Man muss vorsichtig sein, was man so zum Spaß aufnimmt, Herr Schneider.
Genau, ich wollte es dir nur mal gesagt haben. So, jetzt wissen wir, wie man es nicht macht. Es gibt noch ein Wort, das hast du mir vorhin zugeworfen in unserer Redaktionskonferenz. Ich sagte, wovon redest du eigentlich? Da geht es um ein Wort, da werden sie jetzt auch sagen, was meint denn der? Scheinväter.
Mhm.
Was sind denn Scheinväter bitte?
Was stellst du dir denn darunter vor?
Scheinväter sind die, die kommen immer nur und lassen Schein rüberwachsen. Das könnte das sein.
Okay.
Oder Scheinväter, die tun nur so, als wenn sie Väter wären. Und ich fürchte, das ist schon fast das. Und
wie geht denn das eigentlich? Du bist schon ziemlich nah dran.
Und?
Genau, diese Scheinväter sind momentan ein gesellschaftspolitisches Phänomen. Mhm. Und zwar wird hier eine Gesetzeslücke ausgenutzt. Männer mit deutscher Aufenthaltsgenehmigung oder aber deutscher Staatsbürgerschaft erkennen die Vaterschaft an von ausländischen Kindern.
Ja.
Damit erhalten die Kinder ein Aufenthaltsrecht in Deutschland und auch das Recht auf Bezug von Sozialleistungen.
Das klingt jetzt aber irgendwie nach ganz bösem Vorsatz und auch im Grunde nach, ist das Betrug? Ja, na klar ist das Betrug.
Das
sind ja nicht eigene Kinder. Ne?
Das ist genau der Punkt. Es ist natürlich sehr schwer nachzuweisen. Ja, ganz viral ging ja ein Fall von dem Mr. Cash Money aus Nigeria. Der hat allein über 20, ich glaube es waren 24 Kinder anerkannt. Ja, und über diesen Familiennachzug sind dann insgesamt über 90 Personen nach Deutschland gekommen, die alle das Aufenthaltsrecht haben und die auch Sozialleistungen beziehen. Das heißt, es wird allein für diese, ich sag mal, Großfamilie, in Anführungsstrichen, werden über 1,5 Millionen Euro fällig im Jahr.
Wie geht denn sowas?
Also, genau so.
Wenn du jetzt ein Kind akzeptierst oder anerkennst, ob du es selbst gezeugt hast oder nicht, spielt das mal keine Rolle.
Wenn ich sage, das Kind aus Afrika, aus Vietnam, aus wo auch immer.
Ja, Wuppertal, egal.
Völlig egal, sagt, obwohl in Europa ist es was anderes, muss außerhalb von Europa sein. Also das ist mein Kind.
Ja.
Dann darf dieses Kind hier nach Deutschland kommen. Und wenn es sich den Unterhalt nicht leisten kann und wenn ich mir auch den Unterhalt nicht leisten kann für dieses Kind, springt der Staat dafür ein. Mhm. Und dann bekommt dieses Kind eben entsprechend Sozialleistungen.
Aber was hat der Mann davon? Also jetzt ein Kind zu anerkennen, viele Leute eher das Gegenteil, sie wollen die Kinder nicht anerkennen, jetzt nur wegen der 250 Euro oder was?
Naja, es sind ja nicht 250 Euro, es ist ja sehr viel mehr Geld, was einem Kind zusteht.
Die Zahl war jetzt auch einfach nur reingeworfen.
Ja, also das sind schon, das kann ja bis in die Tausende gehen.
Für ein Kind?
Ja, natürlich. Also das hat ja Lebensmittel, Kleidung, Wohnung und so weiter, das muss ja alles umgelegt werden. Also da bekommt ein Kind schon sicherlich einen vierstelligen Betrag. Aber der Vorteil dabei ist, die anderen Familienangehörigen, das heißt die Mutter, die darf natürlich auch mitkommen.
Mhm.
Die bekommt auch Sozialleistungen. Die bekommen ja zum Teil dann auch die Wohnung bezahlt und so weiter und so fort. Also der Rattenschwanz der Zahlung der Sozialleistungen, der ist schon immens. Und der Scheinvater, der lässt sich diese Vaterschaftsbeglaubigung natürlich auch noch entsprechend entlohnen.
Ach, sozusagen der offizielle Weg in die deutschen Sozialsysteme oder nach Deutschland überhaupt hinein erstmal, das ist dann der Weg, der sich bezahlen lässt.
Dafür kriegt er dann auch Geld, ganz genau.
Dann macht ja diese Meldung, die vorhin sozusagen auch viral ging, nach der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten, jetzt wirklich auch Sinn. Ist Ende März, also vor wenigen Tagen, das neue Staatsangehörigkeitsgesetz der Ampelregierung in Kraft getreten und danach sind Einbürgerungen bereits nach 3 bzw. 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich. Die doppelte Staatsangehörigkeit ist dazu jetzt nicht mehr eine Ausnahme, sondern sie ist jetzt grundsätzlich möglich. Das würde ja bedeuten, dass dann tatsächlich noch mehr Einwanderung und Zuwanderung kommt, die man nicht wirklich kontrollieren kann.
Definitiv, genau. Und das ist ja das, was so viele Leute auf die Barrikaden bringt. Ne? Dieses
wir schaffen das eigentlich.
Ja, aber dieses Wegwerfen der Wertigkeit der deutschen Staatsbürgerschaft.
Warum macht diese Ampelregierung das?
Frag sie. Ich weiß es nicht.
Sollten wir mal irgendjemanden einladen? Ich verstehe es auch nicht, weil es ist ja der Zorn der Menschen, die es dann auch nicht verstehen, was das eigentlich soll, weil die Staatskassen sind geplündert. Unser Wirtschaftswachstum ist nicht besonders rosig, wieder im Minusbereich und das kann ja eigentlich auf Dauer dann noch nicht gut gehen.
Ja, und das wird ja von vielen Seiten schon kritisiert, dass diese Rechnung dieses inflationären Wegwerfens der deutschen Staatsbürgerschaft nichts mit der Einwanderung von Fachkräften zu tun hat. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Milchmädchenrechnung, die sich da viele Politiker aufmachen, die nachher ihnen selbst auf die Füße fallen wird. Aber dann sind sie nicht mehr im Amt und dann sind sie auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise zur Rechenschaft zu ziehen.
Das ist auch wieder starker Tobak, aber nicht weiter verwunderlich, wenn ein Vizekanzler noch in seiner Zeit vor seiner Vizekanzlerschaft gesagt hat, Heimat ist ein Begriff, mit dem er nie was anfangen konnte. Und insofern ist das traurig und ich hoffe, dass da unsere Politik mal irgendwann aufwacht. Ich meine, weil die Ampel, da gibt es ja auch fähige Leute, die müssen auch irgendwann mal aufwachen.
Tja, aufwachen muss der Wähler am Ende.
Gut, das war jetzt eine Wahlaufforderung von dir.
Ja.
Mhm. Okay, gehen Sie wählen. Das ist aber wichtig, gehen Sie überhaupt wählen.
Definitiv,
ja, also nicht Politikverdrossenheit sagen, ich gehe nicht mehr wählen, ich möchte nichts mehr. Nein, gehen Sie wählen, das ist ganz wichtig. Wir haben ja hier noch Kommunalwahlen und Landtagswahlen und was wir an Wahlen haben. Und damit Sie jetzt nicht die Wahl haben nach einem anderen Sender, bleiben Sie hier, weil hier kriegen Sie Informationen und die richtige Musik im Radio BH1 Stadtgespräch.
BH1. Meine Hitgarantie.
Willkommen zurück zum Radio BH in Stadtgespräch. Ich bin Uwe Schneider und mit mir im Studio ist Steve Schulz. Und wir haben, und das ist wirklich seltsam bei uns, wir haben ein Gesprächsbouquet, eine Themenvielfalt, die vom Weinen, Lächeln bis hin zum Kopfschütteln geht. Und wir haben jetzt ein Thema, da müssen wir sagen, ja, es könnte bald sein, dass Sie selbst mit dem Kopf schütteln, weil wenn Sie bei einem Waldspaziergang plötzlich auf eine Elefantenherde treffen, dann wäre es selbst bei uns hier im Grunewald zum Beispiel oder irgendwo in den Brandenburger Forsten nicht ungewöhnlich. Und das hat einen ziemlich ernsten Hintergrund, Steve.
Also ungewöhnlich wäre es schon, aber es wäre sogar möglich. Denn wenn die Umweltministerin Steffi Lemke das Angebot des Präsidenten aus Botswana, Masisi, annehmen würde, dann könnten hier in unseren Breiten bald 20.000 Elefanten ihr neues Zuhause finden.
Wie kommt denn der Präsident von Botswana darauf, uns 20.000 Elefanten überhelfen zu wollen? Das sind ja im Grunde sehr friedliebende, sehr intelligente Tiere.
Ja.
Und ich persönlich könnte mir auch einen vorstellen.
Bei dir im Garten.
Zum Beispiel. Oder auch zwei kleine, damit sie nicht so alleine sind.
Ja.
Aber
du weißt, dass die wachsen, ne?
Natürlich wachsen die, aber ich wachse ja auch und der Garten wächst auch. Insofern, man ist sozusagen miteinander dann verwachsen. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie kommt es denn, dass der uns 20.000 Elefanten, er bietet sie uns nicht an, er will sie uns mehr oder weniger schon aufdrängen, oder?
Ja, das war eine Reaktion seinerseits auf einen Vorschlag von Frau Lemke, beziehungsweise auf ihre Pläne, die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika einzuschränken oder aber gänzlich zu verbieten. Und da hat er gesagt, also das geht ja nun gar nicht, weil die Einschränkung der Einfuhr von Jagdtrophäen würde die Armut und die Wilderei in Afrika weiterhin fördern und die Jagd sei ein ganz wesentliches Instrument für die Kontrolle der Elefantenpopulation. Denn dieses Anwachsen der Elefantenpopulation führe dazu, dass es immer mehr tödliche Unfälle, Verwüstung von Dörfern, Vernichtung von Ernten und so weiter zu beklagen gibt. Und deswegen, sagt er, ist die Jagd auf Elefanten ganz wesentlich. Es gibt natürlich so ein paar andere Stimmen, wie die vom WWF zu diesem Thema. Der sagt ganz klar, Elefanten sind weiterhin in Afrika, auch in Botswana, eine bedrohte Tierart. Die Bestände gingen zurück in den letzten Jahren, sind also rückläufig und nicht wachsend und dass die Jagd lediglich finanzielles Interesse habe. Und von daher eben völlig im Widerspruch zu dem steht, was Präsident Masisi sagt.
Aussage gegen Aussage, gesunder Menschenverstand gegen Tierliebe. Auf jeden Fall sollte kein Tier leiden, da sind wir uns alle einig und hoffentlich finden die da eine vernünftige Lösung. Und ansonsten könnte man doch tatsächlich auch eine Tierpatenschaft machen und in verschiedenen Tierparks oder vielleicht gibt es hier auch einen kleinen Tierzoo, könnte man machen, eine Elefantenherde, eine kleine könnten wir doch hier irgendwie mal nach Deutschland holen, wäre doch lustig, oder?
Na, zwei hast du doch dann schon im Garten.
Na gut, mit dir, du nimmst dann auch noch zwei.
Bei mir reicht einer.
Gut. Hoffen wir, dass die beiden sich irgendwie einigen, Frau Lemke und Herr Masisi, der botswanische Präsident, weil es geht ja um die Tiere und es sollte nicht Kommerz gegen Tierliebe ausgespielt werden. Aber vielleicht gibt es ja eine Initiative, rette einen Elefanten und man kann kleine Elefanten adoptieren oder wir machen hier einen kleinen Elefanten, ja, so eine Art Patchwork-Familie auf.
Ich fand die Idee der Patenschaft ganz sympathisch.
No? Ja. So, wir kommen aber von diesem sympathischen Thema nochmal zum Abschluss zu einem überhaupt nicht schönen Thema. Geht es auch ums Wachsen? Es wächst nämlich was heran. Und zwar die Kriminalitätsstatistik in Berlin ist veröffentlicht worden und wir wollen die jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen. Aber es gibt einen Passus, der mich persönlich unfassbar berührt, muss ich sagen. Und da geht es nämlich gegen die Leute, die jeden Tag für uns die Knochen hinhalten.
Ja.
Jeden Tag für uns die Knochen hinhalten und eigentlich dafür nicht so ein besonders hohes Gehalt bekommen. Und die werden jeden Tag immer schlimmer und aufs Brutalste in Mitleidenschaft gezogen. Um welche Leute geht's da?
Es geht um Polizei und Feuerwehrbeamte.
Gib uns doch mal so eine kleine Zahl, weil es gibt eine unfassbare Zahl, die wir gehört haben und die wir jetzt mal übersetzen, wie viele Angriffe es auf Polizisten oder auf Feuerwehrleute im letzten Jahr gegeben hat.
Also aus der Kriminalstatistik 2023 geht hervor, dass allein gegen Personalbeamte 9603 Angriffe verübt wurden.
9603, das sind ja zwischen 25 und 30 jeden Tag.
Das sind die gemeldeten. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch wesentlich höher.
Gegen Polizisten, da wirklich, dann geht es Bedrohung. Und bei der Feuerwehr, die ja eigentlich gar nichts mit negativen Dingen zu tun haben, sondern die sind ja wirklich nur zum Retten da. Die müssen ja nicht mal Maßregeln. Was passiert da?
Ganz genau. Aber auch da ist die Statistik auf das Dreifache gestiegen und liegt jetzt bei 238 pro Jahr.
Feuerwehrleute, die wirklich nur Leib und Leben retten. Wie kann man denn auf
diese... Also fast jeden Tag eins.
Das ist ja furchtbar. Ja. Also für mich haben diese Leute den allergrößten Respekt vor den Feuerwehrleute als auch Polizisten. Und egal, auch wenn sie mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit einem Knöllchen, weil sie sich schlecht behandelt gefühlt haben. Das sind Leute, die machen nur ihren Job und die wollen sie nicht persönlich ärgern. Und jedes Mal, wenn ich einen Polizisten sehe, gebe ich ihm die Hand und finde es gut. Es ist ein bisschen, ich muss immer so denken, wenn man Amerika Soldaten sieht, danke für ihren Dienst, thank you for your service, dass man das eigentlich Polizisten auch sagen sollte, weil die müssen das jeden Tag machen. Und müssen sich dann anfallen lassen, aber trotzdem auch Feuerwehrleute, Krankenhausfahrer, also Krankentransporte, ganz schlimm.
Ja. Wenn man sie braucht, dann schreit man dann danach und wenn man sie nicht braucht, dann tritt man sie mit Füßen. Es gibt viele Berufe, die viel mehr Anerkennung verdient hätten und da sollten wir uns vielleicht alle mal so ein bisschen selber an die Nase fassen, wie wir mit den Personen umgehen.
Also liebe Polizisten, wenn Sie im Einsatz sind, hier vorbeikommen bei uns im Sender, kriegen Sie immer einen Kaffee. Feuerwehrleute auch
übrigens. Auf jeden Fall.
Ne? So, und damit sind wir jetzt auch im Schluss Sport für den heutigen Mittwochabend. Das war das Radio BH1 Stadtgespräch. Ich hoffe, Sie haben vielleicht das ein oder andere Thema für sich mitnehmen können. Können das heute Abend mit Ihren Lieben oder vielleicht morgen im Büro nochmal diskutieren. Und ansonsten sind wir Freitag wieder da mit den aktuellsten Themen, die es dann so gibt und über die man sich mal austauschen sollte. Mein lieber Steve, ich bedanke mich für deine Recherche.
Ich danke dir.
Und wir danken Ihnen fürs Zuhören, die Aufmerksamkeit, die Konzentration und auch die Nerven, die Sie gelassen haben. Wir sind
Steve Schulz
und Uwe Schneider und wünschen Ihnen einen zauberhaften Abend.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hits